Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Einladung zu diesem sehr inspirierenden und anregenden Kongress. Ich freue mich sehr, Ihnen heute etwas einen Einblick in die Placebo-Forschung geben zu können, aus einer mehr neuropsychologischen Perspektive und danach die Brücke zu schlagen in die Psychotherapieforschung, die Frage zu stellen, gibt es da so etwas wie übergeordnete Wirkfaktoren, wie hängt das zusammen mit dem Thema von hier, mit Erwartungen und Hoffnungen? Was wird sie so erwarten? Ich möchte zuerst etwas zu Definitionen, zu Placebos, zu Placebo-Effekten geben, dann die Frage stellen, wann treten solche Placebo-Reaktionen auf und welche Bedingungen entstehen die? Wie kann man die auch nutzen? Bei welchen Störungen treten die auf? Da werden wir uns ein paar Beispiele bei depressiven Störungen anschauen, ganz prominent bei der Schmerzforschung und zum Schluss auch Störungsbilder bei demenziellen Erkrankungen. Dann kommt die Brücke zu der Frage, was ist eigentlich das Placebo in der Psychotherapie? Geht das überhaupt? Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn man weiß, wie ein Placebo-Effekt funktioniert, kann man diese Effekte dann auch nutzen? Und wo sind so die Gemeinsamkeiten, Placebo im medizinischen Kontext, Placebo in der Psychotherapie? Und zum Schluss, was bedeutet denn das für die psychotherapeutische Praxis? Unsere Welt ist vieldeutig, wir können ganz unterschiedliche Perspektiven darauf einnehmen, je nach Erwartungen, Vorerfahrungen, die wir haben, je nach Kontext bestimmt das unsere Wahrnehmung. Wir sehen teilweise, was wir glauben wollen. Und was einen ganz entscheidenden Einfluss hat, ist eben die Interpretation oder die Bewertung unserer Welt, wie wir sozusagen eine Bedeutung verabreichen. Und da ist die Brücke zum Placebo. Nach klassischem Verständnis, Placebo, lateinisch ich werde gefallen, ist an sich eine wirkungslose Substanz, die ein Placebo-Effekt auslösen kann. Und das ist ein bisschen seltsam. Ja? Das ist fast ein Paradox. Wie kann etwas, das wirkungslos ist, einen Effekt haben? Da braucht es irgendwie so einen Perspektivenwechsel. Und zwar schauen wir uns zuerst mal an, was ist eine Placebo-Reaktion? Das ist eine positive psychophysiologische Veränderung, das heißt, es ist etwas ganz Aktives, ein neurobiologisches Ereignis im Gehirn, das auch Einfluss auf den restlichen Körper haben kann. Es kann ausgelöst werden durch ein Medikament ohne spezifischen Wirkstoff, durch eine Scheinoperation auch, oder als Folge eines Rituals, einer fachspezifischen Intervention mit Symbolcharakter, das eingebettet ist in ein Ritual. Und was ganz entscheidend ist, es geht eben nicht darum, dass das Placebo, also die wirkungslose Substanz, wirkt, sondern die Bedeutung, die damit verbunden ist. Die Bedeutung, die damit assoziiert ist, die kann einen Effekt haben und dementsprechend macht es fast mehr Sinn, von einer Bedeutungsreaktion als von einem Placebo-Effekt zu sprechen. Dazu ein paar Beispiele, bekannt aus der Schmerzforschung, beispielsweise kleine weiße, möglichst noch bittere Pillen, die haben einen stärkeren Effekt als einfach normale weiße Pille. Wenn die noch irgendwie einen guten Markennamen hat, Medikament super, super plus, dann hat das noch einen stärkeren Effekt. Die Farbe kann Einfluss haben, ist wiederum kulturabhängig. Blau beispielsweise im englischsprachigen Raum hat vielleicht einen Blues, irgendwas eher Verlangsamendes. In Italien vielleicht, zumindest bei der Nationalmannschaft, das blaue Trikot hat was Stimulierendes. Es kann unterschiedlich verabreicht werden, beispielsweise eine Spritze ist wirksamer als eine Pille. Der weiße Kitteleffekt, möglicherweise hat auch dieses Entchen einen Effekt, je nach Kontext, aber irgendwas sowas, was Kompetenz ausstrahlt, kann auch einen Placebo-Effekt fördern. Technische Geräte, Laborausstattung, aber auch Praxiseinrichtung, Gestaltung des Raumes, kann sehr wohl einen Einfluss haben, auch wenn es gar nicht mit der Behandlung zu tun hat. Und neuerdings gibt es auch Studien, die zeigen, dass selbst wenn ein Placebo als Placebo bezeichnet wird, und Leute sagen, sie kriegen jetzt ein Placebo, dann funktioniert das teilweise auch. Auch der Preis spielt mit. Ja? Ein vermeintliches schmerzreduzierendes Mittel, das der einen Gruppe als teuer verkauft wird, obwohl es ein Leerpräparat ist, hat einen stärkeren Effekt als ein billiges. Die selber bei beiden Malen war es eine wirkungslose Zuckerpille. Man kann das ausdehnen, es funktioniert auch bei Scheinoperationen, etwas unethisch, könnte man heute nicht mehr überall so in der Form durchführen, hat doch sehr starke therapeutische Konsequenzen. Hier ging es um Patienten mit Kniearthrose, da gab es drei Gruppen. Die erste Gruppe, die erhielt eine arthroskopische Spülung. Die zweite Gruppe, dieselbe Prozedur, zusätzlich noch eine Wundpflege. Und bei der dritten Gruppe hat man nur eine Placebo-Behandlung gemacht, das heißt drei Hautschnitte eingebettet in das ganze chirurgische Ritual. Und was erstaunlich ist, dass über den Zeitverlauf von 2 Jahren gab es überhaupt keinen Unterschied zwischen den drei Interventionsformen. Im Gegenteil, auch wenn jetzt statistisch nicht bedeutsam, aber doch, die Placebo-Gruppe hat auf dieser Knieschmerzskala eigentlich am besten abgeschnitten. Ja, die Bedeutung ist immer im Kontext assoziiert, da spielen Rituale eine sehr große Rolle. Und so westliche Rituale sind teilweise so schamanistischen Ritualen gar nicht so unähnlich. Wenn man sich so schaut, da ergibt man sich so einen Ort des Heilens, man muss vielleicht vorher fasten. Ja, das sind maskierte Leute. Man kriegt eine betäubende oder psychoaktive Substanz verabreicht. Naja, und dann das Zentralritual, die Berührung des Körpers oder zuerst die Einwilligungspflicht, dass man den Körper sozusagen übergibt. Dann je nachdem kommt es zu Blutvergießen, Penetration. Und zum Schluss dann verweilen am Ort des Heilens, ja, und allfällig so Rehabilitationsmaßen, also gar nicht so unähnlich. Um was geht es nun bei Placebo-Effekten? Schauen wir uns zuerst mal so mögliche oder gut untersuchte Wirkmechanismen an. Im Wesentlichen sind das 3 Faktoren. Das ist erstens die Beziehung, ganz entscheidend, die Beziehung zwischen Behandler und dem Patienten. Dann der 2. Faktor, das Thema, das Hauptthema von hier, das ist die Hoffnung, die Erwartung, die da erzeugt wird. Beispielsweise, dass ich eine Schmerzlinderung oder Genesung erfahre. Und der 3. Faktor, das sind dann mehr unbewusste Prozesse, das ist Konditionierung, das ist Assoziationslernen, das da eine Rolle spielt. Das sind die eigentlichen Wirkfaktoren. Daneben gibt es eine Reihe von Faktoren, die so eine Placebo-Reaktion einfach nur vortäuschen kann, aber per Definition nicht dazugerechnet wird. Das ist zwar auch sehr spannend, der natürliche Verlauf, die Spontanheilung des Körpers, da braucht es kein Placebo, das kommt ohne Anregung teilweise von außen. Und dann gibt es statistische Störgrößen und Messfehler, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Wichtig, all diese Faktoren können dazu beitragen, dass ein Symptom besser wird. Aber eine Placebo-Reaktion, eben verstanden als aktiver Prozess, als ein psychophysiologisches Ereignis im Gehirn, ist immer sozusagen die Differenz zwischen all diesen Faktoren und beziehungsweise zwischen diesen Symptomreduktionsfaktoren abzüglich diesen Störgrößen. Und wenn man das untersuchen möchte, braucht es immer Kontrollgruppen, das heißt Leute, die gar keine Behandlung erhalten oder Patienten, die warten müssen, denen mindestens kurzfristig eine Behandlung vorenthalten wird. Bei Placebo-Reaktionen geht es im Wesentlichen um Lernen. Es geht immer um Lernprozesse, und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das Erstaunliche ist eben, dass man in der Placebo-Forschung zeigen kann, dass soziale oder psychologische Reize teilweise im Gehirn die genau gleichen Rezeptorsysteme aktivieren, zur Botenausschüttung führt, wie teilweise eben pharmazeutische Substanzen. Und wenn wir uns das anschauen, Medikament kann klassisch, Analgetikum, einen Effekt im Gehirn, restlichen Körper bewirken. Oder eben es kann via psychosoziale Reize durch die Art der Beziehung, durch Erwartungen durch Hoffnungen, die über den Kontext, das Behandlungsumfeld durch den Behandler vermittelt werden, eben beispielsweise Erwartungen, starke Gefühle, Hoffnung zu Effekten führen, die eben teilweise ganz ähnlich sind wie einen direkten Effekt über Medikament oder eben über dieses unbewusste Assoziationslernen, das bekannte Beispiel, also das weiße Kittel-Phänomen, das irgendwo so konditioniert wurde. In den meisten Fällen, es gibt auch, was vielleicht mehr mit Spritzen assoziiert ist, dann auch kann es zu Stressreaktionen führen. Das wäre dann der Nocebo-Effekt, das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Da wird also durch negative Erwartungen werden Ängste erzeugt, die beispielsweise Schmerzen auch verstärken können. Ein paar Beispiele. Erstes Beispiel, wie die Beziehung wirken kann im medizinischen Setting. Hier gab es zwei Gruppen, postoperative Patienten. Die eine Gruppe wurde zuerst vor der Operation ganz freundlich aufgeklärt, ermutigt, was sie nach der Operation erwarten würde, wie der Schmerzverlauf sein könnte. Und die andere Kontrollgruppe, die wurde relativ kurz abgespeist zur Minimalintervention. Und das Resultat dabei war, dass Leute, die freundlich und ermutigt wurden zuvor, das Spital im Schnitt um 2,7 Tage früher verlassen konnten und nur halb so viel an Morphin konsumieren mussten. Es geht also hier um Beziehungsfaktoren, spricht auch von interpersonellem Heilen. Beim Patienten spielt hier Hoffnung eine ganz wichtige Rolle, spielt Vertrauen eine wichtige Rolle, die Erwartung spielt eine Rolle und umgekehrt beim Behandler ist es die Empathie, das Mitgefühl, ebenfalls natürlich Erwartung, auch der Glaube, dass seine Methoden wirksam sind und natürlich die Kompetenz des Behandlers. Und da findet ein Austausch auf verschiedensten Ebenen, ganz unterschiedlichen Signalen, Gestik, Mimik, Kommunikation, die Art der Worte beeinflusst den Heilungsprozess. Eine weitere Untersuchung, da wurden Patienten mit einer Reizdarmproblematik untersucht, die kriegten eine Akupunkturbehandlung, auch hier gab es drei Gruppen, so eine Warte-Patientengruppe, die kriegte nichts, die musste einfach warten. Dann eine Gruppe, die so eine minimale Intervention erhielt, also eine minimale Zuwendung, Aufmerksamkeit, versus eine dritte Gruppe, die eine ausgesprochen starke Zuwendung kriegte, sehr freundliche Behandlung, viele Behandlerkontakte hatte. Und das Resultat war wiederum, dass die sowohl am stärksten, also in der Gruppe, die eine besondere Zuwendung erhielt, am stärksten auf die Reduktion der Symptome auswirkten, auf das insgesamte Wohlbefinden und Zufriedenheit der Patienten. Also die Beziehung wirkt. Erwartung ist ein sehr komplexes und vielseitiges Konstrukt. Da steckt sehr viel drin, da stecken sehr viele unterschiedliche Aspekte drin. Schauen wir uns zuerst die Erwartung des Patienten an. Beispielsweise die Wirksamkeitserwartungen, geht davon, der Patient davon aus, das ist ein hochwirksames Medikament, kennt vielleicht Angehörige, bei denen das auch gut funktioniert hat, hat in den Medien davon gelesen. Auch was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sozusagen das richtige Medikament kriege, beispielsweise wenn ich in einer klinischen Studie teilnehme, dann habe ich nur eine 50-prozentige Chance, dass ich das Währung kriege. Ja, das hat einen Einfluss, da sind die Erwartungen natürlich geringer. Umgekehrt, auch die Erwartungen des Behandlers spielen eine wichtige Rolle und können sozusagen die Schmerzwahrnehmung beispielsweise des Patienten beeinflussen. Beispielsweise glaubt der Behandler an die Wirksamkeit seiner Methode, was hat er für Erfahrungen bisher gemacht? Und am besten untersucht ist dieses Phänomen im Bereich der Schmerzwahrnehmung. Da kann man nämlich zeigen, dass ein Placebo und eine Suggestion auf einer Schmerzlinderung sozusagen das ganze körpereigene Schmerzhemmsystem aktiviert und ist teilweise fast nicht zu unterscheiden von einem Effekt, der durch eine Opioidverabreichung entsteht. Also es wird die sogenannte Schmerzmatrix, ein körpereigenes Schmerzhemmsystem, wird da aktiv. Also es ist wirklich ein aktiver Prozess und nicht nur sozusagen eine subjektive Komponente, die nur die Befindlichkeit beeinflussen würde. Hier ein sehr schönes Beispiel, wie positive oder negative Behandlungserwartungen die Medikamentenwirksamkeit beeinflussen können und wie Worte oder die Art der Kommunikation je nachdem heilen kann oder umgekehrt eben sozusagen einen Heilungsprozess komplett blockieren kann. Da waren also gesunde Leute und grün sieht man, das wurde den Patienten gesagt und rot, was sie tatsächlich erhielten. Im ersten Fall sagten den Leuten so, jetzt kriegen sie eine Salzlösung, denen wurden Schmerzen dann verabreicht. Tatsächlich kriegen sie ein Opioid und sie sehen, das Opioid hat einen schmerzreduzierenden Effekt, aber da war keine Erwartung dabei, also die Psychologie war da ausgeschaltet, die Leute gingen ja davon aus, dass sie nichts erhielten, nur ein Lehrpräparat. Umgekehrt, wenn man jetzt den Leuten im zweiten Durchlauf sagte, so und jetzt kriegen sie ein hochwirksames schmerzlinderndes Mittel, dann sieht man, was passiert. Die Schmerzreduktion, die verdoppelt sich fast. Also das heißt, die Psychologie ist mindestens so stark hier wie der direkte Opioideffekt. Also die Art der Worte, je nachdem wie kommuniziert werden, kann einen massiven Einfluss haben. Suggestionen haben einen sehr starken Effekt. Wenn man nun sagt den Leuten, so und jetzt stellen wir das Medikament ab, fertig, was passiert? Der ganze medikamentöse Effekt wird blockiert, wird abgeblockt, er verschwindet. Das heißt, je nach Art der Wortwahl kann Medikamentenwirkung komplett zunichte gemacht werden. Das kann man auch anders untersuchen, zumindest bei gewissen Medikamenten funktioniert das, nämlich man untersucht einen Fall Medikament, das offen verabreicht wird. Das heißt, über die Beziehung Krankenschwester, die entsprechend über Worte, über die Gestik sozusagen Medikament verabreicht, der ganze Kontext ist vorhanden, versus sozusagen eine Computerinfusionsmaschine, die in Zufallsintervallen sozusagen das schmerzlindernde Medikament verabreicht. Und der Patient weiß nur, das kriegt er irgendwann, aber er weiß nicht genau wann. Das heißt, der ganze Kontext, das psychosoziale Umfeld ist sozusagen gelöscht. Und was man sieht, grün, offen, rot, versteckt. Wenn das Medikament offen verabreicht wird, dann braucht es viel weniger Schmerzmittel, als wenn es versteckt verabreicht wird. Also auch hier wieder der Einfluss des Kontextes, der Einfluss der Beziehung, die dann ganz deutlichen Effekt hat. Es funktioniert auch bei Angst. Hier wiederum postoperative Patienten mit hohen Ängstlichkeitswerten, denen man ein angstlösendes Mittel verabreichte. Wiederum blau offen, rot ist versteckt. Und man sieht, etwa nach 2 Stunden hatte das angstlösende Mittel, wenn es offen verabreicht wurde, also mit Beziehung, einen angstlösenden Effekt. Wenn es versteckt verabreicht wurde, hat es keinen Effekt. Also offensichtlich in dem Fall keinen pharmakologischen Effekt. Es geht auch umgekehrt. Man sagt den Leuten so, und jetzt wird das Medikament abgestellt, sie kriegen das angstlösende Mittel nicht mehr. Wenn das offen passiert, dann steigt die Ängstlichkeit sofort wieder an. Umgekehrt, wenn es versteckt verabreicht wird, hat das überhaupt keinen Einfluss. Also auch hier ist die Psychologie sozusagen, die Suggestion ist wiederum stärker, der Kontext ist stärker als das eigentliche Präparat, zumindest bei dem Präparat. Das hat auch klinische Konsequenzen. Dazu ein Beispiel aus der Alzheimer-Forschung. Hier wurde das Schmerzempfinden von normalen Probanden mit denen von Alzheimer-Patienten verglichen. Alzheimer-Patienten, ein tragisches Merkmal ist der, dass sozusagen das Frontalhirn, das etwas mit der Vermittlung von Erwartungen zu tun hat, auch mit der Vermittlung von Hoffnung zu tun hat, nur noch ganz rudimentär sozusagen mit dem restlichen Gehirn verbunden ist. Das konnte durch entsprechende neuropsychologische Tests sozusagen untersucht werden. Dann mussten die Leute an einem Schmerzexperiment teilnehmen und wiederum mit dem vorhin beschriebenen Design, also offen oder versteckt, wurde das Präparat verabreicht. Offen, das Mittel hat einen sehr deutlichen schmerzreduzierenden Effekt. Wiederum, wenn es versteckt verabreicht wurde, hat es kaum einen Effekt. Das heißt, wiederum diese ganze Differenz ist auf die Psychologie, auf die Art der Suggestion, auf den Kontext, auf soziale und psychologische Reize zurückzuführen. Dramatisch sieht das aus bei den Alzheimer-Patienten. Hier funktioniert ja die Vermittlung der Erwartung nicht mehr so wie vorher und dementsprechend gibt es keinen Unterschied, ob das Medikament offen oder versteckt verabreicht wurde. mit der Konsequenz, dass dieser Verlust der Psychologie oder diese Erwartung einer schmerzreduzierenden Wirkung durch mehr Medikamente sozusagen kompensiert werden musste. Das Ganze konnte man schon auch bei gesunden Probanden zeigen, also wenn man diese Erwartungskomponente, die höchstwahrscheinlich eben etwas zu tun hat mit diesem Frontalhirn, mit einer Methode, mit Magnetstimulation vorübergehend nicht invasiv hemmt, dann sind die Leute sozusagen placebo-resistent. Damit kann man sozusagen den Placebo-Effekt aufheben. Also ein starker Hinweis dafür, dass das Frontalhirn hier eine wichtige Rolle beim Placebo-Effekt spielt. Wir haben uns bis jetzt sozusagen die Gehirne, die Perspektive der Patienten angeschaut. Man kann auch die Perspektive drehen und mal schauen, was passiert eigentlich im Gehirn des Behandlers oder im Gehirn des Arztes, wenn er glaubt, eine effektive Therapie zu verabreichen. Das hat man hier untersucht. In dem Fall mussten die Ärzte in die Röhre gucken. Die Patienten waren Schauspieler. Die Behandler glaubten, dass sie den Patienten eine effektive Schmerzlinderung per Knopfdruck, das war so eine Apparatur, zuführen können, konnten. Und da gab es drei Bedingungen. Erstens, der Arzt ging davon aus, wenn er den Knopf drückt, dann führt es zu einer Schmerzlinderung beim Patienten. Im zweiten Fall sah er zwar das Leid des Patienten, konnte es aber nicht beeinflussen. In der dritten Kondition, da war es einfach so eine Kontrollbedingung. Das ist jetzt gar nicht weiter wichtig. Und man konnte feststellen, dass sozusagen je stärker der Behandler davon ausging oder glaubte, dass seine Behandlung effektiv war, desto mehr führte dies zur Ausschüttung von belohnungsempfindlichen Neurotransmittern, von Dopamin, von Belohnungssubstanz. Und diese Ausschüttung der Belohnung war umso stärker, je empathischer der Arzt war. Das war ein Resultat. Das andere Resultat war, dass sozusagen im Gehirn des Arztes fast dasselbe ablief, also wie so eine Art Resonanzsystem wie im Gehirn des Patienten. Das heißt, auch bei ihm wurde sozusagen die Schmerzmatrix aktiv. Das heißt, es ist wie eine Spiegelung und auch die Stärke dieses Mitschwingens hing von der Fähigkeit ab, wie gut der Arzt die Perspektive übernehmen konnte. Sehr eindrücklich ist dies auch dokumentiert für Parkinson-Erkrankungen. Und zwar konnte man dort zeigen, dass wenn der Patient glaubt, eine wirksame Behandlung zu erhalten, dann ist das wie schon so eine Vorwegnahme einer Belohnung. Ja? Er wartet sozusagen die Heilung, er glaubt, hat die Hoffnung, dass etwas hilft. Und das wird als Belohnung empfunden, das führt zur Ausschüttung von diesem Dopamin, diesem belohnungssensitiven Botenstoff. Und dieser Stoff, das ist ja genau der Stoff, der nur noch sozusagen eingeschränkt ausgeschüttet wird im motorischen Bereich des Patienten. Und der kann zum gewissen Grad dann diese motorische Problematik, die Bewegungsstörung kompensieren. Tatsächlich führt die Vorwegnahme einer Belohnung im Gehirn des Patienten bis zu einer 200-prozentigen Anstieg von diesem Dopamin. Und dieses Dopamin hat dann sozusagen aktiviert, das ist eine Art Teil des Selbstheilungssystems des Patienten. Sehr gut und immer mehr wurde dies auch bei psychischen Störungen untersucht, sehr prominent bei depressiven Erkrankungen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Metastudien, die zeigen, dass das Placebo bei leicht, mittelgradigen, teilweise sogar im unteren Bereich von schweren depressiven Erkrankungen bis zu 50, teilweise bis zu 70% verantwortlich ist. Selbst bei neuen Generationen von Antidepressiva, wo es ganz klar einen starken Effekt hat, ist bei schweren Depressionen. Da ist das ganz klar nachgewiesen, der pharmakologische Effekt bei Antidepressiva. Häufig gibt es aber so eine, wie eine Verschmelzung zwischen psychologischen Faktoren und pharmakologischen Faktoren. Die Erwartung spielt auch eine wichtige Rolle bei psychotherapeutischen Interventionen, beispielsweise bei der Hypnose. Hier wurden gesunden Leuten so Suggestionen verabreicht, und zwar das nach einer hypnotischen Prozedur. In einem Fall wurde das gesagt, jetzt, das ist explizit, das ist eine hypnotische Intervention, die wir jetzt machen. Und bei der anderen Gruppe sagt man nur, das ist so eine Entspannungsmethode. Beide Methoden waren effektiv, aber wenn das zusätzlich noch auch als Hypnose benannt wurde, dann hatte die Intervention viel, viel stärkeren Effekt. fassen wir also zusammen. Es geht um eine Wirkung von psychologisch, von sozialen Reizen, das ist der Kontext, vermittelt über Worte, die Art, wie man etwas sagt, vermittelt über Symbole, vermittelt über Rituale. Es kommt zur Erzeugung von Erwartungen, es kommt zu einer Bedeutungszuschreibung, der Patient bestimmt die Bedeutung. Und dann gibt es eine Reihe von Mechanismen, beispielsweise reduzierte Ängstlichkeit, also Stressreduktion, erhöhte Belohnungsaktivität, ein Reframing, also ein neues Bezugssystem, Symptome werden vielleicht plötzlich anders interpretiert. Und das alles führt zur Aktivierung von, sage ich jetzt mal, Selbstheilungskräften im Gehirn, im restlichen Körper, die das Verhalten oder eben Symptome modulieren können, verändern können. Ich bin da vorsichtig, würde ich nicht sagen, dass es sozusagen die Krankheitsursache beeinflusst. Zumindest, was man heute weiß, es beeinflusst die Symptomatik. Und damit kommen wir zur Brücke vom Placebo in der Psychotherapie. Das Leitthema dieser Veranstaltung, dass man immer mehr Hinweise dafür hat, dass eben positive Veränderungserwartungen, Hoffnungen ganz wesentlich ein prognostischer Faktor ist für eine gute Psychotherapie. Und schon Frank hat gesagt, dass Hoffnung ein ganzer Grundpfeiler ist von Veränderungen in der Psychotherapie. Und er hat das so aufgefasst, ist sozusagen der Wunsch und die Erwartung, dass die Zukunft eben besser wird als die Gegenwart. Wenn man sich jetzt nun fragt, was ist das Placebo in der Psychotherapie? Das ist nicht so ganz einfach. Man muss sagen, mehr Probleme als Lösungen. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Im medizinischen Kontext ist es einfach. Ja? Da hat man ein Placebo, das ist irgendwas Materielles. Es wird gekoppelt an eine Art Suggestion und das hat einen Effekt. In der Psychotherapie ist sozusagen die Intervention psychologisch. Das Placebo ist ja auch irgendwie psychologisch. Wie kann man das voneinander trennen? Also was ist jetzt wirklich das Placebo in der Psychotherapie und warum ist das überhaupt interessant zu untersuchen? Schauen wir uns dazu nochmals den medizinischen Kontext an. Wir haben also ein Placebo, der kommt zusätzlich zum natürlichen Verlauf, also zur Spontanheilung kommt er dazu. Man spricht dann häufig auch von unspezifischen Faktoren. Wir haben jetzt aber gerade gesehen, dass im medizinischen Kontext diese Faktoren sehr spezifisch sind, also Empathie, Vertrauen und so weiter. Das hat sehr spezifische Auswirkungen. Und dann kommt beim Verum zusätzlich sozusagen noch dann den spezifischen Effekt hinzu. Wie sieht das aus in der Psychotherapie? Da gibt es ein paar ganz grundlegende Probleme. Stellen wir uns nur mal die Frage, was ist denn spezifisch in der Psychotherapie? Nach klassischem Verständnis, wenn man sich jetzt mehr am medizinischen Modell orientiert, sozusagen das medizinische Modell der Psychotherapie, wir haben schon gesehen, im medizinischen Verständnis so das Schlüssel-Schloss-Prinzip, spezifische Intervention für eine spezifische Störung. Wenn man es überträgt auch auf die Psychotherapie, dann die Vorstellung, das ist eine ganz spezifische Intervention nach einem bestimmten Manual, einer bestimmten Reihenfolge, sozusagen ein Rezept, sozusagen einzigartig und spezifisch ist für die Wirkung. Das wäre das medizinische Modell, das ist noch immer sehr prominent, wird das vertreten. Also nur die spezifischen Faktoren haben eine Wirkung. Ganz anders sieht das aus, sozusagen im kontextbezogenen Modell der Psychotherapie. Da wären Vertreter vieler humanistischen Schulen, natürlich der Systemtheorie, auch der Psychoanalyse und anderen Schulen, die gehen eigentlich davon aus, und da haben wir sehr viele Hinweise jetzt gerade aus der Placebo-Forschung, dass an sich die Technik, die Art der Intervention sehr stark an die Person, an die Beziehung gekoppelt ist und dass Kontext, Person und Intervention sozusagen wie so ein Gesamtpaket ist, das man nur sehr schwer trennen kann und dass das sehr spezifische Effekte haben kann. Das heißt, je nach Weltbild, je nach Menschenbild definiert man, was spezifisch oder unspezifisch ist, ganz, ganz unterschiedlich. Eine weitere Schwierigkeit jetzt Placebo in der Psychotherapie ist, wie will man so etwas denn doppelblind gestalten? Ja? Das würde bedeuten, dass ich sozusagen ich als Therapeut jetzt nicht wüsste, ob ich sozusagen jetzt einen Schein Therapie mache oder eine tatsächliche Therapie. Also sehr schwierig. Ist logisch. Irgendwann vielleicht eine Amnesiepille vorher verabreichen, aber selbst das schwierig. Wie kann man das machen? Es gibt so erste Versuche. Sie sehen hier, das wäre sozusagen jetzt die richtige Psychotherapie. Dann kann man eine Scheinpsychotherapie gestalten und sagen, ja, die macht man inhaltlich anders, eine andere Psychotherapieschule oder irgendwie was erfinden, das auch von der Form her ganz unterschiedlich ist. Vielleicht eine Kurzintervention oder längere Beziehungsgestaltung, andere Techniken und so weiter. Ja. Also da wäre Struktur und Inhalt wäre unterschiedlich. Oder man gestaltet etwas, das zwar vom Inhalt her unterschiedlich ist, aber zumindest von der Form her ähnlich. Das heißt, ungefähr gleich lange Betreuung, Ausbildung ungefähr gleich lange, ja, gleiche Anzahl von Therapietreffen und so weiter. Also die zwei Formen. Jetzt eine erste Studie, die das untersucht hat, sondern Psychotherapieintervention. Und Sie sehen hier rechts, das ist eine Scheinpsychotherapie sozusagen, bei der sowohl die Form als auch der Inhalt komplett unterschiedlich war im Vergleich zu der richtigen Psychotherapie. Und da gab es ganz klar einen deutlichen Effekt. Die Verum-Psychotherapie, die war viel, viel stärker. Anders sieht es nun aus, wenn man das Placebo oder die Psychotherapie zumindest von der Form her vergleichbar gestaltet, dann verschwinden diese Effekte. Das heißt, diese beiden Interventionsformen sind vergleichbar. Das ist ein sehr starker Hinweis, dass eben hier nicht die spezifischen Effekte nach klassischem Verständnis sind, sondern irgendetwas mit der Wirkung von Kontextfaktoren, mit Wirkung von unspezifischen Faktoren zu tun haben, die beispielsweise gerade in der Beziehung stecken, die aus anderen Perspektiven eben als, von Anfang an als spezifisch sozusagen betrachtet wurden. Eine neuere Untersuchung dazu hier, ich glaube, das war klassisch kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionsform hier als Verum bezeichnet und im Vergleich zu einer nur unterstützenden Therapieform und das Verum war effektiver als die nur unterstützende Therapieform. Interessant nun, wenn man aber untersucht hatte oder geschaut hatte, oder kontrolliert hatte, die Überzeugung des Psychotherapeuten, also sozusagen der Glaube an die eigene Therapieschule, die Wirksamkeit, eigene Methode, wenn man das kontrolliert hatte, dann verschwanden diese Unterschiede. Also die Loyalität sozusagen, der Glaube an die Wirksamkeit der eigenen Therapieschule ist ein wichtiger Faktor. Und wenn man den kontrolliert, dann gibt es keine Unterschiede mehr zwischen der nur unterstützenden Therapieform im Vergleich zur Verum-Psychotherapieform in Anführungszeichen. Dann kommt man wieder auf die bekannten Zahlen, die wir schon bei der Einführung in diesem Kongress gehört haben. Es scheint so, dass eben die spezifischen Faktoren nach klassischem Verständnis eine eher untergeordnete Rolle spielen. Das sind nicht spezifische Faktoren, wo wir jetzt immer mehr auch in diesem Kongress lernen, dass die sehr spezifisch und sehr wirksam sind. Hoffnung, Erwartung, Beziehungsgestalten, das hat einen sehr starken Effekt, bis zu 50% verantwortlich sind. Und Faktoren sozusagen im außerhalb der Therapie, das Umfeld, der Kontext, außerhalb dem therapeutischen Setting, etwa für ein Drittel der Wirkung zuständig ist. Frank hat versucht, so ein bisschen ein Konzept zu erstellen. Was ist an sich so das Gemeinsame an diesen unspezifischen Faktoren? Er kam auf 4 Punkte, sagte, braucht es irgendwo eine vertrauensvolle, unterstützende Beziehung, es braucht ein professionelles Setting, ein Konzept, Glaube sozusagen, ich bin überzeugt, dass meine Methode funktioniert. Das kann je nachdem auch ein Mythos sein oder später sich als Mythos herausstellen. Und es braucht ein Ritual. Man hat das auch schon untersucht. Beispielsweise hier gab es 2 Gruppen. Die Leute machten über 10 Wochen ein körperliches Ausdauertraining. Gesagt, das wird ihre Kondition massiv steigern. Bei der einen Gruppe hat man zusätzlich noch gesagt, wenn sie dieses Konditionstraining machen während 10 Wochen, dann wird es ihnen am Schluss viel besser gehen, das wird ihren Selbstwert steigern und sie werden sich viel besser fühlen. Tatsächlich nach 10 Wochen, bei beiden physiologisch messbar, die Kondition, die stieg. Die waren körperlich viel fitter, aber nur bei der Gruppe, die auch noch die Suggestion erhalten hatte, dass dies auch einen psychotherapeutischen Effekt hat, steigerte dies das Wohlbefinden und hat einen Einfluss auf den Selbstwert, der nachher gemessen wurde. Weiteres Beispiel, wir haben davon schon gehört, wird häufig ein bisschen vernachlässigt, aber die Rolle, die Person, Psychotherapeut, seine Persönlichkeit, sein Glaube an die Wirksamkeit seiner Methode ist ein ganz wichtiger Wirkfaktor. Und hier wurden Behandlereffekte mit, also in einer psychopharmakologischen Untersuchung bei depressiven Patienten untersucht. Und man konnte zeigen, das waren insgesamt 9 unterschiedliche Psychiater, dass die sozusagen die unterschiedlichen Persönlichkeiten stärkeren Einfluss hatten als das eigentliche Medikament. Das Medikament war wirksam, konnte aber durch die Persönlichkeit des Verabreichers, des Behandlers massiv gesteigert werden, beispielsweise durch die Art der Beziehungsgestaltung, durch die Art, wie er mit dem Patienten umgegangen ist, durch die Art, wie er die Informationen über das Medikament verabreichte. Es liegt auch da auf der Hand, kann man nun durch eine Placebo-Pille vielleicht auch die Wirkung einer Psychotherapie zusätzlich erhöhen? Das wurde getestet. Die haben also eine klassische Therapieform erhalten, die eine Gruppe, bei anderen zusätzlich noch ein Placebo, den man gesagt hat, und das steigert nun die Wirkung, der Erfolg der Psychotherapie. Das hat einen Einfluss, allerdings nur gerade am Anfang der Behandlung, und dieser Effekt, der verpuffte dann sehr schnell, also kein Langzeiteffekt. Zumindest nicht in die Studie. Gut, damit kommen wir so zum Schluss, nach der Zusammenfassung, was man denn daraus jetzt wirklich für die Praxis lernen kann. Zuerst nochmal ein Überblick, entspricht wiederum schon den Zahlen und dem Gehörten dieser Veranstaltung. Es ist der Klient, der hauptsächlich für die Heilung verantwortlich ist. Ja, das kommt von ihm, das sind seine Ressourcen, das sind extratherapeutische Faktoren. Die Behandlungseffekte werden zum einen vermittelt über eben Hoffnung, Erwartung, das spielt eine ganz wesentliche Rolle, auch durch die Persönlichkeit des Therapeuten, ja, sein Menschenbild beispielsweise, die Art, wie er eine Beziehung gestaltet und ganz wichtig auch seine Überzeugtheit von seiner beispielsweise Interventionsform. Also wie stark glaubt er, dass eine Funktion auch wirklich funktioniert? Wie stark passt auch die Interventionsform vielleicht auch zum seinem Selbstverständnis, das spielt eine wichtige Rolle. Die Techniken, die scheinen eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Und ganz wichtig, also der Patient bestimmt die Bedeutung, wir können sie nur erahnen oder eben aktiv befragen, und das weist eben nochmals auf die Bedeutung von Feedback im psychotherapeutischen Prozess hin. Wie wichtig es ist, ständig sozusagen die Bedeutung zu fragen, die Wirkung einer Intervention zu befragen. Der Patient bestimmt die Richtung, und das kann durch geeignete Fragentechniken eben deutlich gesteigert werden, ausgenutzt werden. Also Feedback-Prozesse können diese ganzen vielen Faktoren nochmals deutlich die Wirkung von diesen Faktoren erhöhen. Das ist die Frage, also mindestens ein Versuch, hier aus der Gruppe von Bampol, der versucht hatte, gibt es etwas wie ein schulübergreifendes psychotherapeutisches Modell, was spielt da mit? Und ganz wesentlich zwischen Therapeuten und Patienten natürlich Vertrauen, das Verständnis, die Wertschätzung, die Kompetenz. Und dann scheint es so 3 Hauptvermittlungsglieder zu geben. Das eine ist die Beziehung, das Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl der Verbundenheit. Dann die Erzeugung eben von Hoffnung, die Erzeugung von positiven Veränderungserwartungen und dann natürlich die Zielvereinbarung, klassisch die Auftragsklärung, die therapeutischen Techniken, die schlussendlich eben zu einer Symptomreduktion, zu einem verbesserten Lebensgefühl führen können. Was können wir nur dann daraus lernen? Es ist ein bisschen paradox, sozusagen, wenn man sich jetzt wieder am medizinischen Modell orientiert, dass wir dort gesehen haben, die Placebo-Effekte, das was sich als unspezifisch betrachtet wurde, die Beziehung, Erwartung, Hoffnung, die können sehr spezifisch sein. Es braucht das auch hier in der Psychotherapie einen Perspektivenwechsel, dass eben in diesem Unspezifischen sehr viel hochwirksam, sehr Spezifisches steckt, das man auch untersuchen kann. Das ist ein sehr starker Hinweis eben auf die Bedeutung der Bedeutung. Ja, die Bedeutung bestimmter Patienten, die kann ausgenutzt werden, die kann verstärkt werden, mit der kann sehr stark gearbeitet werden. Dann die Erzeugung von positiven, aber natürlich wahrheitsgemäßen Erwartungen. Nicht im Sinne einer Täuschung, wie es teilweise klassisch bei Placebo-Untersuchungen gemacht wird, sondern wenn man zeigen kann, dass soziale, psychologische Beziehungsfaktoren eine Rolle spielen, dann kann man die zusätzlich verstärken und die Wirkung von jeder Interventionsform, ob es jetzt medizinisch, klassisch oder psychologisch ist, verstärken. Wir wissen nun die Bedeutung von Ritualen, das heißt, dort ist es sehr wichtig, die Plausibilität zu erhöhen, kann dadurch erreicht werden, eben, dass man Produkteinformationen sozusagen vermittelt, dass man auch etwas über die zugrunde liegende Interventionsform auch erklärt, auf unterschiedliche Arten, verbal oder eben auch nonverbal. Dann die Bedeutung der Eigeninitiative und Ermutigung. Und was sich eben immer wieder so herausstellt, und damit möchte ich dann auch gerne schließen, so eine Interventionsform funktioniert am besten, wenn sozusagen beide Seiten an das Ritual glauben. Das heißt, der Patient ist von der Interventionsform überzeugt, aber der Behandler auch. Und dies ist sozusagen ein gemeinsames Ritual eingebettet. Und das scheint schulübergreifend am stärksten wirksam zu sein. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.